Heute bei «Apropos» der grosse Beschiss mit den Corona-Tests. Während der Pandemie hat der Bund über 2 Milliarden Franken für Corona-Tests ausgegeben. Das viele Geld hat auch lusche Figuren angelockt. Der Staatsanwalt Zürich ermittelt aktuell gegen einen Schweizer Geschäftsmann, der soll Millionen mit Corona-Tests ergaunert haben. Wie ist das gegangen? Und ist das ein Einzelfall? Das alles weiss Christian Brönnimann. Er arbeitet beim Recherchedesk von Tamedia und hat die Geschichte von diesem mutmaßlichen Millionenbetrüger aufgeschrieben. Und jetzt ist er bei mir für eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Christian.
Hallo Philipp.
Christian, wir machen zuerst eine kleine Zeitreise, nur eine kurze, ins Jahr 2021. Wie hat es damals in der Schweiz ausgesehen?
Ja, 2021 war das zweite Corona-Jahr. Angeleitet vom Bundesamt für Gesundheit haben wir gelernt, mit dem Virus zu leben. So gut wie das gegangen ist, dunkle Erinnerungen, die wir da dran haben. Der Weise war, einen zweiten Lockdown, so wie im Jahr vorher, mit allen Mitteln zu verhindern. Man wollte nicht nochmal Schulschliessungen wollen. Das hat den Preis gehabt, dass man zum Beispiel Zugang in öffentliche Lokale phasenweise oder auch Reisen ins Ausland nur mit einem Zertifikat können machen. Das hat geheissen, impfen und testen.
Es ist wirklich schon lange her, haben wir das Gefühl, wenn man so darüber redet. Der Bund hat damals nicht nur versucht, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Er hat auch sehr lustige, farbige Plakate überall angehängt und er hat eine grosse Testoffensive gestartet. Wie hat die Offensive ausgesehen?
Ja, testen ist uns eingetrichtert worden. Man hat versucht, so das Virus einzudämmen, indem man möglichst viele Personen halt schon früh können isolieren konnte. Wenn sie positiv sind, getestet worden. Es hat Massentests gegeben, zum Beispiel in den Schulen, wo die Kinder einmal in der Woche in ein Becherchen speien müssen. Oder das Personal in der Gesundheitseinrichtung ist regelmässig getestet worden, täglich zum Teil. Und für die breite Bevölkerung hat es überall im Land Testzentren gegeben, die sehr schnell eröffnet worden sind, auf Privatinitiative auch, um möglichst viele Leute auch zum Testen wirklich zu bringen, hat der Bund recht rasch beschlossen, die Kosten dafür zu übernehmen. Das hat ganz konkret geheissen, dass er den privaten Testzentren 36 Franken pro Test gezahlt hat, wo sie haben durchgeführt.
Weiss man, wie viele Tests damals durchgeführt worden sind?
Ja, jetzt zahlen nicht auf die letzte Kommastelle genau im Kopf, aber es sind sicher ein paar Dutzend Millionen Tests gewesen. Also Einzeltests und Poolete, irgendwo im höheren zweistelligen Millionenbereich ist das, glaube ich.
Zahlte sie der Bund? Wie teuer ist das gewesen?
Die gesamten Kosten gibt das BAG heute mit etwa 2,6 Milliarden Franken an. Wenn man das umrechnet pro Kopf, ist noch eindrücklich, zahlen sie etwa 300 Franken. Also 300 Franken Steuergelder pro Kopf, die für die Tests sind draufgegangen.
Vertestet quasi.
Vertestet, genau.
Wie ist das genau abgelaufen, also vom Test bis zur Abrechnung?
Ja, das waren die Tests. Auch das erinnern wir uns noch dunkel. Mit dem Stäbel in der Nase hat sich ein bisschen umgegoren. Sie waren sehr unangenehm auf individueller Ebene. Aber gleichzeitig sehr praktisch. Also eben, es hat überall in jedem Ecke fast ein Testzentrum gegeben, in jedem Ort, in jeder Stadt, wo man konnte mit der Zeit ohne Voranmeldung einfach reinlaufen und sich testen. Wir haben Erinnerungen daran an die langen Schlangen, die es manchmal gab, am Freitagabend vor dem Ausgang. Zuerst hat der Bund nur für symptomatische Personen die Kosten übernommen, Kosten dann aber auch für alle anderen ohne Symptome. Ja, weil der Weise war auch, je mehr Testen, desto besser. Für eben die noch höheren volkswirtschaftlichen Kosten von einem Lockdown zu verhindern, so hat man dann argumentiert.
Und bei der Abrechnung ist so gesehen, dass der Bund einfach alles gezahlt hat. Hat der Bund auch kontrolliert, ob die einzelnen Tests auch tatsächlich stattgefunden haben, ohne dort zahlt?
Ganz offiziell ist die Verhinderung vom Missbrauch oder vom möglichen Missbrauch keine Priorität gewesen oder nur eine kleine Priorität. Und die Finanzkontrolle, die eidgenössische Finanzkontrolle, hat das auch angeschaut und hat in einem Bericht festgestellt, und ich zitiere jetzt aus diesem Bericht: Das BAG hat während der Pandemie die Sicherstellung der Testkapazitäten priorisiert und erst nach Beruhigung der Situation die Missbrauchsbekämpfung aufgenommen. Oder andere Passus: Die korrekte Abrechnung der Entschädigung der Tests basiert im Kern auf dem Vertrauensprinzip, also Vertrauen. He? Und noch weitergehend: Das BAG hat in mehreren Bundesratsanträgen darauf hingewiesen, dass in der Pandemie die Gewährleistung genügender Testkapazitäten höher gewichtet wird als die Schadensverhinderung oder Verminderung. Mhm.
Das ist alles Beamtdeutsch für: Wenn man wirklich wollte, hätte man wahrscheinlich dort ziemlich viel Geld abzügeln können. Und jetzt kommen wir zu deinem Protagonist von dieser Geschichte. Der heisst Oliver S. Der hat sich diese Lücke offensichtlich zu nutzen gemacht. Wer ist er?
Ja, also man geht davon aus, oder man hat einen Verdacht, dass er die Lücke genutzt hat. Ich kann nicht allzu viel sagen, wer er ist, weil wir haben ihn ja nicht mit vollem Namen genannt, aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen. Man kann sagen, er ist ein Schweizer Geschäftsmann. Er ist nicht sehr alt, hat aber trotzdem schon einen gewissen Track Record. Meines Wissens ist er bis jetzt aber noch nie verurteilt worden. Ja, das soll für einen Moment länger.
Gut, was wird denn vorgeworfen?
Er steht im Mittelpunkt von einem Schema, wo sicher hunderttausende Corona-Tests abgerechnet wurden. Also es geht um einen zweistelligen Millionenbetrag. Wie hoch genau, weiss man nicht. Ich gehe davon aus, eher im tiefen zweistelligen Millionenbereich. Er selber will auch nicht darüber reden, wie viel Geld er eingenommen hat mit der Abrechnung von diesen Corona-Tests. Und es gibt begründeten Verdacht, dass halt Teil, ein guter Teil, wie gross, weiss man nicht, von den abgerechneten Tests ist fiktiv gewesen, also nie durchgeführt worden ist oder entweder erfunden worden ist oder der gleiche Test mehrmals abgerechnet worden ist. Aus diesem Grund führt die Staatsanwaltschaft Zürich aktuell ein Strafverfahren mit offenem Ausgang.
Du nennst es ein Schema. Was heisst das genau in diesem Zusammenhang?
Also er hat selber nicht Testzentren geführt. Er hat die Tests auch nicht selber zur Abrechnung eingereicht. Also sein Geschäftsmodell war das sogenannte Factoring. Er hat Testzentren, Testlisten abgekauft. Factoring ist eigentlich ein normales Geschäftsmodell, insbesondere im Gesundheitswesen, dass man einer Firma oder einem Unternehmer eine Forderung gegenüber einer anderen Partei abkauft, um dann selber die Forderung einzutreiben.
So wie ein Inkassobüro bitte.
Ja, kann man so sich vorstellen, genau. Und das hat er gemacht mit Corona-Tests. Und in diesem Schema hat dann einen Informatiker beauftragt, der aus diesen Testlisten quasi verrechnungsfähige Abrechnungen erstellt hat, die der Informatiker wiederum hat weitergereicht gegen eine etablierte Factoring-Gesellschaft, die schon lange in diesem Geschäft ist. Und erst diese Gesellschaft war das Bindeglied zu den Krankenkassen, die im ersten Schritt das Geld dann ausgezahlt hat.
Klingt jetzt recht ziseliert, ausgefuchst. Wie ist man ihm trotzdem auf die Schliche gekommen?
Am Anfang waren Krankenkassen-Kundinnen und Kunden, die auf ihren Abrechnungen Tests gefunden haben, die sie gar nicht durchgeführt haben. In einem Zufall waren das sogar mehrere Dutzend Tests, die bei einer Familie auftauchten, zum Teil erst Monate später. Und die Personen, die das haben gemerkt, dass auf ihren Abrechnungen da Zeug steht, was sie sich nicht erinnern können oder was sie eben nie durchgeführt haben, haben sich dann bei der Krankenkasse gemeldet und gefragt, was ist da eigentlich los? Oder haben sogar eine Strafanzeige eingereicht. Und dann hat die Krankenkasse so angefangen, ja, sich fragen, was ist da los? Haben erste Stichprobe gemacht und so Stichproben haben den Anfangsverdacht bestätigt. Die Erkenntnis von einer Stichprobe, die eine Kasse 30 Personen befragt hat, und die hat ergeben, dass von etwa 140 verrechneten Tests laut der Befragten tatsächlich zwei durchgeführt worden seien. Es ist eine Stichprobe. Auf systematischer Ebene haben die Krankenkassen auch angefangen und haben Datenauswertungen gemacht und dort auch verschiedene Auffälligkeiten gefunden. Beispielsweise, dass die Leute, die sich in einem bestimmten Testzentrum angeblich haben testen, aus einer ganz anderen Region kommen, aus der Schweiz. Und das ist doch eher unrealistisch, dass beispielsweise die Leute aus der Ostschweiz von St. Gallen auf Thun im Berner Oberland fahren, um sich zu testen. Die Krankenkassen haben beispielsweise auch festgestellt, dass ganz viele Testzentren genau gleich viele Tests durchgeführt haben.
Also auf die exakte Nummer? Oder?
Ja, mit kleiner Abweichung, aber einfach in der genau gleichen Grössenordnung. Aber das war egal, ob das Testzentrum jetzt irgendwo in Hinger-Oberutzwil gestanden ist oder jetzt mit in Zürich, also einfach in unterschiedlich grossen Ortschaften. So Datenauswertungen haben die Krankenkassen darin bestätigt, dass da irgendwie wahrscheinlich nicht alles korrekt ist abgerechnet worden. Eine weitere Auswertung, die ich Kenntnis habe davon, denke ich auch noch interessant. Eine Krankenkasse hat geschaut, wie viele einzelne Tests einzelne Personen abgerechnet haben. Und in der ganz grossen Mehrheit von den Testzentren oder Leistungserbringern, die Tests gemacht haben, hat eine Person einfach genau einen Test gemacht. Und im Schema von Oliver S. hat man gesehen, dass die meisten Personen 8 Tests gemacht haben. Also einfach krass statistische Abweichung vom Normalfall, wo halt eben auch wiederum die Frage aufwirft, ist da nicht einfach Missbrauch betrieben worden.
Mhm. Was sagt denn der Oliver S. zu all diesen Vorwürfen?
Er sagt, er habe im Zusammenhang mit dem Factoring von Corona-Tests Rechnungen völlig korrekt gehandelt und er sei sich keinerlei Schuld bewusst. Er hat ja die Tests abgekauft von Zentren. Das sind mehrere Dutzend Zentren, wie viele, weiß ich nicht genau. Und die Zentren haben ihm jeweils zugesichert, dass Tests korrekt durchgeführt worden seien. Und auf die Zusicherung konnte er sich verlassen. Er ging ja heute noch davon aus, dass die ganz grosse Mehrheit der Tests, die er in seinem Schema verrechnet, korrekt durchgeführt worden sei. Nur im Fall von einem einzigen Testzentrum sei er selber betrogen worden, hat der Oliver S. auch noch geschrieben. Ich hatte nur schriftlich mit ihm Kontakt gehabt, weil das Zentrum habe ihm tatsächlich Testlisten weitergereicht, die fiktiv waren. Und in diesem Fall sei ihm selber ein Schaden von ein paar hunderttausend Franken entstanden.
Hat denn das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, gar nichts gemerkt von dem?
Das BAG selber hat die Daten gar nicht so gehabt, für etwas zu merken. Es sind Krankenkassen, die Daten hatten. Und der Mechanismus war der. Tests, weil ja in der Pandemie alles sehr schnell hat müssen gehen oder möglichst schnell hat müssen gehen, hat man pragmatisch abgerechnet über bestehende Abrechnungskanäle. Und das heisst, es ist via Krankenkasse abgerechnet worden. Das BAG hat dann im Nachgang einfach die Krankenkasse entschädigt mit dem, was sie vorher schon ausgezahlt haben, Testkosten. Also die Krankenkassen haben Daten bekommen, wo welche Tests durch wen sie durchgeführt wurden. Und die haben halt vielleicht am Anfang oder vielleicht auch später gar nicht so ein riesiges Interesse daran gehabt, alles genau zu kontrollieren, weil sie haben das Geld sowieso zurückbekommen vom Bund. Mhm. Also ist dort so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen ein Zuständigkeitsproblem gewesen, dass es niemand so genau hergeschaut. Und der Bund selber, wenn er muss zugeben, dass da das System, das er selber hat eingerichtet hat, missbraucht worden ist, ist das ja eigentlich auch nicht so wahnsinnig sexy. Und darum, also es ist noch eine schwierige Interessenslage, wer hat wirklich ein Interesse, das alles bis ins Letzte aufzuklären.
Du selber hast die Eindrung ins System von Oliver S., der Informatiker, hast du schon erwähnt. Es gibt aber noch andere Personen, die auch eine Rolle gespielt haben.
Mhm. Richtig. Beim Informatiker ist vielleicht auch interessant, er hat nicht nur die Testliste aufbereitet, er hat dann auch das Geld entgegengenommen von einem Konto von einer Firma von ihm. Also das ist mal eine gewisse Auffälligkeit. Also der Geldfluss war so, Krankenkasse an die etablierte Factoring-Firma, die Factoring-Firma an Informatiker. Der Informatiker nennt nicht Oliver S., sondern, und da kommt jetzt die weiter involvierte Person, auf ein spezielles Konto von einem Anwalt. Und das Konto ist darum speziell, das ist ein sogenanntes Klientengeldkonto, wo der Anwalt Geld entgegennehmen kann, ohne dass die Bank, wo das Konto geführt wird, weiss, wer die Klienten überhaupt sind. Also das ist so ein bisschen eine für bestimmte Zwecke durchaus sinnvolle Art, aber halt einfach auch eine Möglichkeit, die missbraucht werden kann, um Geld zu verschieben, ohne dass allzu viele Leute mitbekommen, was das wirklich dahinter steckt. Und der Anwalt war beauftragt von Oliver S. natürlich und der hat dann schlussendlich das Geld an Oliver S. und anderen Begünstigten weitergeleitet.
Hat nicht auch noch einen Arzt gebraucht?
Genau, einen Arzt hat er auch noch gebraucht, weil Tests, wie ich vorhin schon kurz angesprochen habe, über die etablierten Kanäle abgerechnet worden. Das heisst, man hat einen Leistungserbringer aus dem Gesundheitswesen gebraucht, wenn man nicht selber einen Leistungserbringer aus dem Gesundheitswesen war. Also Arztpraxen, die haben selber können abrechnen, beispielsweise, wenn sie Tests gemacht haben. Aber eben so Testzentren, die einfach für das aufgestellt wurden, haben noch einen Arzt gebraucht und die sogenannte Zahlstellenregisternummer von diesem Arzt können abzurechnen.
Was sagt der Arzt zu diesen Vorwürfen?
Das hätte ich natürlich gerne gefragt, aber das war leider nicht möglich gewesen, weil der Arzt, so Mitte 50, hat sich den Sommer das Leben genommen.
Der Informatiker und der Anwalt sind die auch beschuldigt in dieser Strafuntersuchung?
Soweit mir bekannt ist der Arzt beschuldigt, der ist jetzt gestorben, also er wird nicht mehr verfolgt, der Informatiker und oder Oliver S. Das sind die drei beschuldigten Personen, soweit mir bekannt.
Der Anwalt nicht in diesem Fall?
Ich kann es nicht ausschließen, aber mir wäre es nicht bekannt.
Du hast ja gesagt am Anfang, der Oliver S. hat schon einen gewissen Track Record. Was genau ist unter dem zu verstehen?
Ich weiss, er ist der Justiz, also konkret der Zürcher Staatsanwaltschaft, schon länger bekannt. Die hat nämlich schon 2017 ein Strafverfahren eröffnet, damals wegen Verdacht auf Betrug. Der Verdacht ist so begründet, dass der Oliver S. Kleinanleger Aktien zu völlig überrissenen Preisen verkauft hätte. 2020 hat die Staatsanwaltschaft Zürich noch ein zweites Verfahren gegen Oliver S. eröffnet und ein Geschäftspartner von ihm, das mal ist darum gegangen, Verdacht auf Corona-Kredit Betrug. Also es waren die No-Kredite, die Firmen haben unkompliziert bekommen in diesem Rettungsprogramm, das der Bund hat gemacht. Und dann gibt es noch ein weiteres Verfahren wegen auch Corona-Kreditbetrug, das die Staatsanwaltschaft Zürich vom Kanton Schweiz übernommen hat. Also es sind mehrere Strafverfahren schon seit Jahren am Laufen. Man muss an dieser Stelle vielleicht auch sagen, es gilt die Unschuldsvermutung sowohl für Oliver Essi als auch gegenüber die anderen Beteiligten.
Wie weit ist denn die aktuelle Untersuchung schon vorgeschritten?
Ich befürchte noch nicht allzu weit, weil es war aber auch so gewesen, dass zuerst die Staatsanwaltschaft Schweiz aufgrund einer Strafanzeige von einer Krankenkassenpatientin das Verfahren angefangen hat. Und dann haben sie über ein Jahr lang sich die Herdöpfel zuschieben, Zürich, Schweiz und Bundesanwaltschaft. Also konkret hat die Schweiz den Kanton Zürich angefragt, nimmst du bitte das Verfahren zu dir. Du hast ihn ja schon auf dem Radar gehabt. Zürich hat gesagt, nein, wollen wir nicht, mach das. Die Schweiz hat wieder gesagt, nein, mach das. Und hat noch die Bundesanwaltschaft gefragt. Und dann hat gesagt, nein, wollen wir nicht. Und am Schluss hat jetzt das Bundesstrafgericht den Sommer entschieden, dass der Kanton Zürich zuständig ist, das Verfahren zu führen. Okay. Aber darum geht es davon aus, dass jetzt noch nicht extrem viel passiert.
Wenn man die jetzt gut zugelassen hat, dann ist ja recht offensichtlich, dass es während der Corona-Zeit recht viel Raum gehabt für Geschäftlimacher, legale, illegale. Ist der Oliver S. der Einzige, der sich angeblich so bereichert hat?
Also jetzt in Bezug auf die Verrechnung oder die möglicherweise missbräuchliche Verrechnung von Corona-Tests ist er nicht der Einzige, aber er ist einer der grössten. Ich weiss, es gibt ein zweites Schema, das im Moment untersucht wird, wo es um einen zweistelligen Millionenbetrag geht, der insgesamt mit Testabrechnungen eingenommen worden ist von der betroffenen Firma. Im BAG gibt es im Moment eine Taskforce, die so Fälle auch nachgeht. Das ist nicht nur die Justiz, die das anschaut, sondern auch innerhalb der Verwaltung. Aktuell, sagt das BAG, sind etwa 40 Fälle noch pendent. Und bei diesen Fällen, die das BAG schon abgeschlossen hat, das sind eher die einfachen Fälle, sagt das BAG, hat man schon über 20 Millionen auch wieder zurückverlangt. Also in gewissen Fällen ist es gelungen, auch Geld zurückzubekommen, ohne dass es jetzt ein Strafverfahren gegeben hat. Aber ja, man sieht aus diesen Zahlen, es ist nicht der einzige Fall. Also es gibt andere, die missbräuchlich abgerechnet haben.
Hast du noch das Gefühl, es wird noch mehr Fälle geben? Weil Geld hat ja offensichtlich während der Pandemie für eine gewisse Zeitraum keine Rolle gespielt.
Ja, das ist halt so quasi der Preis vom Pragmatismus, den man damals gehabt hat. In einem anderen Bereich, bei der Corona-Notkredit, hat man ja im Nachhinein auch gesehen, dass das in recht grossem Stil von vielen Leuten ist ausgenutzt wurde, die Corona-Kredit unter Vorspiegelung von falschen Tatsachen erschlichen haben. Ja, es hat damals halt einfach rasch müssen gehen. Sonst haben wir dann keine KMU mehr am Schluss von der Pandemie, so ein bisschen zugespitzt gesagt. Also hat man einfach ausgezahlt ohne Prüfungen. Und ja, die Geschwindigkeit und der Pragmatismus hat halt den Preis vom möglichen Missbrauch. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch das öffentliche Interesse, wo der Fall oder solche Fall speziell auszeichnet, dass da nicht nur möglicher Betrug oder mögliche Straftatbestände vorliegen, sondern zusätzlich auch noch die Ausnutzung von einer Notlage. Das ist jetzt halt einfach moralisch eher aufgeladen. Aber ich finde es doch noch bemerkenswert, dass man halt dann, wenn es ganz vielen schlecht geht, wenn grosse Schwierigkeiten da sind für die ganze Gesellschaft, dass dann halt dann Leute ihr eigenes Interesse so in den Vordergrund stellen und ja, auf missbräuchliche Weise reich werden. Ich finde, das ist einfach noch wie eine zusätzliche Komponente, die so Geschichten spannend macht.
Danke, Christian.
Danke dir, Philipp.
Die Recherche von Christian Brönnimann über den mutmaßlichen Corona-Beschiss würde ich euch sehr gerne in der Episodenbeschreibung verlinken. Produziert die Folge Tobi Holzer. Ich heiße Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.